Wenn ihr vor lauter Bits und Bytes eure Dokumente nicht mehr seht, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Und der, der sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Redewendungen für das digitale Zeitalter zu aktualisieren, der heisst Matthias Schüssler. Hier im Studio ist auch der, der mit seinem Phishing-Latein noch nicht am Ende ist. Das ist der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Und der, der den Thread nie verliert, das ist der Mäge.
Hallo miteinander.
Und heute geht es um ein Thema, das wir schon häufiger angesprochen haben, aber jetzt wollen wir es endlich mal vertiefen. Das ist nämlich die Frage, was macht man, wenn man keine Lust hat, seine Daten da in die Cloud rauszuschäufeln? Was macht man, wenn man Google nicht über den Weg traut, Skype bzw. OneDrive lieber die links liegen lassen und sonst überhaupt generell einfach seine Daten am liebsten die Hei hat, aber trotzdem auf die Annehmlichkeiten nicht will verzichten, auch mit mobilen Geräten, die können es nutzen. Also, was macht man, wenn man findet, die iCloud vom Apple sei nicht das Tüpfchen auf dem i? Ich frage mal in die Runde, wie macht ihr es denn so mit dieser Cloud? Misstrauisch oder skrupellos, ohne Vorbehalt, alles ins Netz irgendwo hin?
Viel. Ich nutze zwei verschiedene. Ich nutze Dropbox und BitTorrent Sync.
Was für was?
Ja, Dropbox für alles, was ich davon ausgehe, das ist tendenziell öffentlich.
Ja.
So. Mhm. Also kann auch veröffentlicht werden und ist nicht so schlimm. Und BitTorrent Sync, alles, was ich finde, sollte nicht unbedingt öffentlich werden.
Okay.
Ja, ich mache es ein bisschen ähnlich. Also ich habe Dropbox und so brauche ich relativ ohne Bedenken, aber nicht für alles. Und das andere habe ich aber noch so ein bisschen lokal. Aber eben, private Cloud, Private Cloud oder was gibt es da so für Möglichkeiten? Man kann ja, fangen wir mal bei der Hardware an, man kann ja verschiedene Möglichkeiten, hat man ja da, um die selber zu betreiben. Man kann zum Beispiel einen alten Arbeitsrechner, einen alten PC, einen ausrangierten für das einsetzen. Man kann so einen Minicomputer brauchen, man kann auch zu Dienstleister gehen, die dann das machen. Man kann ein NAS einsetzen oder die Peer-to-Peer-Lösung, glaube ich, die du schon angedeutet hast. Gehen wir doch mal den Reihe nach durch oder stellen wir uns mal die Frage, wann dass man sich für was entscheidet oder was so Kriterien sind.
Also für mich, so ein alter PC kommt für mich nicht so in Frage. Ich finde, der ist so von den Ressourcen und allem drum und dran und dem Lärm.
Stromverbrauch,
und
Lärm.
Finde ich, ist so nicht die ideale Lösung. Für mich ist so, dort dann eben so einen kleinen Kompi zu kaufen, wie ein Raspberry Pi, wo eben schon viele Sachen so in diesem Bereich machen können. Und dann muss man halt dann wirklich selber etwas installieren drauf. Das ist dann auch ein bisschen aufwendig.
Mhm.
Und man muss auch ein bisschen wissen, was man macht, finde ich, dann bei diesen Sachen.
Also du hast es eigentlich so schön an zusammengefasst. Ich glaube, man muss sich überlegen, was für einen Platzbedarf hat man, also, oder Platzverhältnis hat man. Das meine ich jetzt Platz physisch, wo kann man das Ding anstellen. Weil tatsächlich ein Kompi, der dann immer läuft, der macht ein bisschen Lärm, je nachdem. Den muss man irgendwo aufstellen, der steht im Weg und der braucht auch Strom. Also das macht man nur, wenn man auch gewissen Leistungsbedarf hat. Wenn man weniger Leistung braucht, dann ist so ein Raspberry Pi oder so tatsächlich zum Beispiel eine gute Lösung. Ja, wie viele Daten, wie schnell muss die Lösung sein, das hängt ein bisschen davon ab. Und ein alter PC würde ich jetzt auch nicht machen. Und das NAS zum Beispiel, das ist ja dann das, was viele Leute finden. Über das können wir ein bisschen intensiver reden.
Also, ja, ich finde, das finde ich wahrscheinlich die beste Lösung für jemanden, der kein Know-how hat.
Leistungsfähiger als ein Raspberry Pi?
Wahrscheinlich etwa gleich.
Etwa gleich.
Tatsächlich. Würdet ihr da nicht sagen, die sind...
Also die kannst du zahlen, die sind sicher nicht wahnsinnig viel besser, schätze ich jetzt mal.
gut.
Sie haben einfach wirklich die Schnittstelle dazu, dass du einfach kannst, du kannst dich über den Browser einloggen und kannst sagen, du mir bitte den so und so Dienst noch installieren.
Gut, sie haben eine ganze Cloud, also Synology hat jetzt, ja, macht jetzt extrem viel.
Genau.
Mit der 5er Version, die jetzt, glaube ich, gerade rausgekommen ist, kannst du auch Dropbox integrieren.
Yes.
Also kannst du, glaube ich, Zeugs auch von der Cloud Station her, irgendwie, wo sie, glaube ich, ihre Cloud Station oder so.
Cloud Station?
Ja.
Es heisst alles mit Station hinten dran bei Synology.
Ja.
Also, tun wir doch das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher aufrollen für die, die das noch nicht so kennen. Also, das nennt sich auch NAS für Network Attached Storage. Ist eigentlich einfach ein Datenserver.
Genau, früher war es relativ dumm gewesen, oder?
Genau, früher ist es einfach, hat es wirklich einfach können Daten liefern und dann vielleicht, wenn man Glück hatte, hat man auch noch ein bisschen können per FTP drauf oder so, aber viel mehr hat es nicht können. Und heute ist es eigentlich ein Computer mit irgendeinem Linux drauf meistens und mit einer Paketverwaltung oder Dienstverwaltung, wie sich das nennt. Das heisst, man kann über das Internet ganz viele Dienste beziehen, die dann irgendetwas machen. Und das geht, das ist wirklich umfangreich von Multimedia über einen Musikserver, über Daten, also einfach, ja, dass man kann das Laufwerk, was ja eigentlich der Kern von der Sache ist, in seinem Kompi verbinden als Netzlaufwerk und dann eine Datenablage hat, dass man aber auch kann, einen iTunes-Server, zum Beispiel Airplay, kann machen, FTP, es gibt die Synology, kann zum Beispiel, dann kannst du so Webcams anschliessen und dann kannst du deine ganze Villa überwachen und Park vor der Villa und so. CalDAV, WebDAV, also Kalender-Server kannst du drauf tun, Crashplan kannst du, das Backup kannst integrieren, Time Machine. Ist wirklich umfangreich, was die alles kann. Du hast eine Anbindung als Tablet, als Smartphone und das tönt super gut. Und warum brauchen das nicht alle eigentlich? Was sind denn so die Nachteile?
Also einen gewissen Aufwand hast du sicher mit also musst du mal kaufen, dann musst du mal rauskommen, welches das musst du kaufen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten. Dann musst du sie eigentlich immer möglichst aktuell halten.
Ja.
Dann musst du auch noch ein bisschen etwas verstehen von Netzwerken meistens, wenn du,
ja,
weil deine, also angenommen, du willst von, also wenn du im Zuhause willst das machen, dann ist es relativ simpel, oder?
Dann hängst du sie ein und dann ist auch die Sicherheit nicht das Problem, weil dann kannst du sie nur intern brauchen.
Aber wenn du dann eben Lust hast, um von außen auf die Daten zu greifen, dann musst du an deinem Router oder respektive oder in einer Firewall anfangen, umkonfigurieren.
Du musst dort mal und anfangen. Also musst du so ein Port-Forwarding machen, also dass wenn du von außen kommst, also mit irgendeinem, eben, wenn du von außen mit einem Gerät zugreifst, dann muss der Router wissen, wo er die Anforderung muss anschicken
muss. Jetzt noch. Mit IPv4. Ja,
genau. Und mit IPv6. Also das hat damit zu tun, dass man das NAT macht, das Network Address Translation. Also das heisst, das hat so mit den begrenzten IP-Adressen zu tun, dass man eben von seinem Internetprovider nur eine IP-Adresse überkommt. Und dass man dann aber trotzdem in seinem Heimnetzwerk ein PC, 15, ein Laptop, zwei Smartphones, drei Tablets, ein Fernseher, eine Waschmaschine und ein Toaster kann brauchen. und das, der Kubachi-Sensor, der sagt, wenn du deine Pflanzen musst gießen. Also durch das hat man dann einfach, werden die Adressen übersetzt und im Heimnetzwerk hat man ganz viele private Adressen, wo aber gegen aussen nur als eine IP-Adresse in Erscheinung treten. Und der Router muss das übersetzen. Und wenn aber etwas von aussen kommt, muss er wissen, wo das hin muss. Und dann muss er sagen, ich will jetzt da per FTP oder per WebDAV wahrscheinlich am ehesten auf den Server drauf. Also muss er sagen, da ist der Router, da ist das NAS, dort musst du hin. Und dann,
Und dann musst du auch mit den dynamischen IPs leben. Also ich bin nicht sicher, Synology macht das, glaube ich, für dich. Ich bin nicht ganz sicher.
Es gibt einen Dienst. Dass du dich
kannst registrieren dort und dann, weil die einzige IP, die du überkommst, zu allem anderen wechselt, die eben auch noch manchmal.
Genau. Also,
und dann ist es eben auch noch ein Problem.
der Internetprovider sagt, du kommst keine fixe IP-Adressen über, sondern...
Sie ist quasi fix bei den meisten Provider, aber du
Cablecom zum Beispiel. Aber ich glaube zum Beispiel, die Deutsche Telekom wechselt die aus jede Prinzip Nacht durch, also. Jede Nacht. Ja. Ja. Einfach genau, um zu sagen, da gibt es Leute, die könnten auf die Idee kommen, Server zu betreiben. Das wollen wir nicht. Also wird die IP-Adresse gewechselt. Das hat dann zur Auswirkung, dass man gar nicht mehr weiss, wo, wie man eigentlich jetzt seinen eigenen Server zuhause findet. Und genau. Da gibt es die dynamischen DNS und die tun einfach, das ist auf der Synology oder dann zum Teil auf dem Router drauf.
Genau, ich merke einfach, wenn ihre IP ändert.
Und dann sagen sie es, gehen sie es irgendwo hinterlegen und dann kann man über einen Dienst im Netz finden es dann wieder.
Da aber das ist alles ein bisschen... Eben,
es ist halt ein Gebastel, sagen wir, wie es ist. Es ist ein bisschen mühsam. Es gibt verschiedene Dienste, Synology, DNS, gibt es eine. Es gibt zum Beispiel zu meinem Router, ich habe einen Router von D-Link, da gibt es auch einen Dienst dazu. Der heisst D-Link DDNS. Da gibt es auch OpenDNS, DynDNS. Da gibt es ganz viele Anbieter. Genau. Zum Teil gratis, solche, die ein bisschen etwas kosten.
Ja, die sind ja meistens, die dynamischen findest du meistens gut,
ja, gratis. Glaube ich auch. Aber eben, du musst es einrichten, du musst es konfigurieren, du musst es zuerst mal verstehen, wie es funktioniert. Und das ist ein bisschen uncool. Das ist ein Nachteil. Und was ist sonst noch? Du, eben, genau, du hast gesagt, du musst dich zuerst überhaupt für die richtige entscheiden. Also es gibt hunderte von Varianten. Dann gibt es solche mit einer Festplatte, mit mehreren Festplatten. Du musst dir überlegen, wie viel Kapazität brauchst.
Du machst gerne noch Backup. Also du
kannst die Festplatte mit der Reitsache dazu. Was für einen Reitverbund nimmst? Nimmst du einen Reitverbund?
Genau, dann gibt es die zum Beispiel Synology typischerweise, wo zwei Festplatten haben, wo es einfach dann eins zu eins gespiegelt wird.
Ja.
Dann gibt es die Drobos zum Beispiel, wo dann mehrere, ich glaube vier, ich weiß jetzt nicht, was es dort so gibt. Und die machen dann so ein bisschen Voodoo, dass du zwar alle Daten beim Ausfall von einer Platte kannst wiederherstellen, aber dass trotzdem nicht einfach nur eins zu eins gespiegelt wird. Also das heisst, dass...
Du verlierst auch weniger Platz.
Also verlierst weniger Platz,
der Punkt ist ja, wenn du nur zwei Platten hast, dann verlierst du eigentlich die Hälfte vom Platz, weil das andere Spiegel ist. Und wenn du größere RAID-Stufen brauchst, dann kannst du eigentlich, dann verlierst du eine gewisse Prozentzahl von der Platz, aber nicht die Hälfte.
So ist es, genau.
Mit ein bisschen schlauer Algorithmus dahinter ist. Und also Voodoo ist es nicht. Es ist relativ simpel.
Ja, aber du musst dich reinschaffen, genau. Und eben, du musst dir überlegen, was für Dienste du brauchst. Du musst all die Dienste konfigurieren. Das ist im Detail, da kann man sich sehr verlieren auch drin. Es ist sehr leistungsfähig, aber im Schnitt, da musst du dir wahrscheinlich auch wieder überlegen, wie viele Dienste lässt laufen, welche lässt nicht laufen, weil je mehr Dienste, desto grösser, desto angreifbarer wird es ja dann auch immer wieder. Oder?
Das ist ein Thema, wo ich finde, muss man sich auch immer genau überlegen. Also man redet ja immer von der Unsicherheit von all diesen Cloud-Diensten und man will es nicht dort haben. Aber schlussendlich sind das mega grosse Unternehmen, die doch gewisse Verpflichtungen haben oder
wo extrem peinlich,
gute Leute arbeiten und schauen, dass die Daten sicher bleiben. Und man muss nicht unbedingt das Gefühl haben, nur weil man Daten zu Hause hat, sei es dann sicher.
Eben, also ob dann so eine Synology-Dienst in der Hintertür hat,
das weiss man,
das weiss man auch nicht. Also wenn man könnte sagen, wenn das Argument ist, dann weiss man, dann müssen wir wahrscheinlich von Grund auf selber etwas aufsetzen, weil ob dann so eine Synology nicht auch eine Hintertür drin hat oder meinetwegen irgendeine Komponente, die sie irgendwo gekauft haben, wo dann aber die NSA sich eingemischt hat und dann irgendwie die Verschlüsselung geschwächt oder irgendetwas. Das muss ja nicht einmal böse
Wille sein. Oder falsch konfiguriert ist.
Ja.
Das würde auch schon lange.
Eben, man weiss
oder
man auch.
Tut eben genau beim Einstellen von diesen Ports um einen zu viel vorwart, wo man nicht sollte oder was auch immer. Ich finde, wenn man es nur aus dem Grund macht, dann weiss ich jetzt nicht, ob das die richtige Variante ist. So.
Das ist auch meine Einschätzung. Also eben, es ist sicher tendenziell, wenn es gut konfiguriert ist, wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Aber man muss viel Know-how mitbringen und man muss auch, ich würde sagen, es geht vor allem auch darum, dass man Lust muss haben, ein bisschen daran rumzubasteln. Ja.
Eben, weil schlussendlich muss man immer irgendjemandem vertrauen und man muss selber entscheiden, wem das man dann eigentlich vertraut. Mhm. Das ist so der entscheidende Punkt. Also ich glaube, es wird auch immer mehr dann darauf rauslaufen, dass mehr Schweizer Firmen so OwnClouds oder was auch immer, also OwnCloud ist auch ein Stichwort, das ist genau auch so eine Software, die ähnliche Sachen macht, wie jetzt die Synology, die wir besprochen haben, wo du aber eigentlich auf jedem Kompi kannst installieren als Server.
Ja, dann springen wir doch eigentlich gerade zu dem Punkt, das ist so der, quasi ein Server mieten oder ein Dienstleister mieten, aber nicht Google, Apple und Microsoft.
Da musst du einfach dem vertrauen, dass er das richtig macht.
Also was kannst du machen? Du könntest zum Beispiel auch einfach einen Webserver mieten oder einen Server mieten und dort die Sachen drauf laufen lassen.
Dort würde ich noch mehr davon abraten als andere. Ja, also bis du einen Server wirklich gehärtet hast und sauber benutzt, das ist dann nochmal eine Stufe krasser als einfach Synology einstellen.
Tendenziell auch natürlich nochmal teurer.
Ja, logisch, du zahlst also für einen virtuellen Server, wenn du den in Deutschland nimmst und nicht in der Schweiz, weil in der Schweiz kannst du den eh nicht zahlen, dann kostet das so 10, 15 Franken aufwärts wahrscheinlich schon, ja. Und in der Schweiz mal 3 oder so aufwärts. Mit ein bisschen Platz, weil du willst ja dann auch Datenspeicher an. Der Platz ist dann schnell teuer bei so einem Webserver.
Genau. Also 50 das
Giga ist noch zahlbar und dann wird es schwierig.
Wäre auch meine Einschätzung gewesen. Das Schöne ist, dass man dort keine Hardware daheim muss haben, dass es nochmal Offsite ist, weil das Problem hat man ja dann auch. Wir haben vorher gesagt, Synology Backup-Lösung, aber es ist natürlich tendenziell am gleichen Ort, wie eure Daten sowieso sind. Also es ist keine Offsite-Lösung, wenn euch die Wohnung aber brennt. Hat das auch nichts genützt. Also
was Synology noch anbietet, ist, dass du eigentlich mit einem anderen Kollegen das kannst spiegeln. Das
also à la Crashplan.
Hast du das mal in Betrieb gehabt?
Wir haben das mal gehabt, aber es war wirklich auch nicht so simpel gewesen. Also ich habe auch relativ lange gehabt, bis der richtige Port, also wir haben es noch verschlüsselt gehabt.
Ja.
Der Transfer verschlüsselt und die Platte dann jeweils noch verschlüsselt. Okay. Und das ist nicht ganz simpel zum aufsetzen. Also nicht so 3 Klicks und dann geht es los. Und ich benutze es nicht mehr, weil ich habe gefunden, es ist mir, also ich habe Crashplan, wo mein Backup macht, Offsite. Und das langt mir jetzt, habe ich gemerkt. Und dann habe ich Festplatten, wo ich möglichst jede Woche, also 2 habe ich, eine im Geschäft und eine zuhause.
Und dann hin und her austauschen.
Dann tausche ich die aus.
Das mache ich auch immer noch so, weil irgendwie, ich habe relativ viel, also Crashplan könntest du auch übers Netz machen mit dem Bürorechner zum Beispiel.
Ja.
Aber ich habe halt einfach relativ viele Daten, so mit Video und Audio und so.
Ich habe jetzt Glasfaser, dann spielen wir das keine Rolle.
Da machen wir dann mal eine Sendung dazu, zu deinem Glasfaser.
Ja, gute Idee, Matthias.
Und eben, aber das ist ja, ich würde das auch so machen, wenn es datenmässig nicht so, eben, dann nehmen wir mal wieder 5 Sendungen am Stück auf und dann hast du wieder 2 GB Daten, die du irgendwo hin musst
schicken. Das geht mir sowieso auch übers Netz auf die Crashplan-Server, aber eben auch noch für den schnellen Zugriff, wenn etwas passiert, wäre die Festplatte, denke ich.
Eben, das gehört auch so in die Überlegung hier, wenn man die Daten dann richtig sichert. Und dann eben der dritte Punkt wäre, oder ich weiß nicht, ob der dritte Nummer hier, ich habe jetzt nicht mehr ganz präsent, aber der zweitletzte Punkt wäre der Dienstleister, wo du einfach jemanden hast in der Schweiz, wo du sagst, das ist jetzt einer, dem ich vertraue, da kann ich hingehen, kann ich schauen, wo die Server stehen, wie die, ob die Leute sympathisch rüberkommen und
das würde ich sogar sagen, ist wahrscheinlich die beste Lösung von denen, die wir jetzt angesprochen haben.
Ich glaube auch, weil dort hast du das Know-how, das vorhanden ist. Du kannst die Cloud, also eben dann die Owned Cloud zum Beispiel nutzen, die bietet, was bietet die alles an?
Ich glaube auch Kalender, sicher Daten. Es ist ein bisschen begrenzt von den Möglichkeiten, finde ich. Aber ich glaube, es sind Mail sogar noch, bin ich gar nicht sicher.
Ja, kannst du glaube auch.
Ja. Also eigentlich, glaube ich, schon das ganze Paket. Das ganze
Päckchen reinnehmen.
Mhm.
Was mir bei dieser OwnCloud, also wenn ich es persönlich, dort, was mich gestört hat, ist, sie haben keine Synchronisation zwischen den Clients. Also du gehst immer über den Server. Und das macht zum Beispiel Dropbox und BitTorrent-Sync und so viel schlauer. Also wenn du im gleichen Netz bist, stimmt, und du hast grosse Datenmengen auf einem Kompi, dann geht das wieder im gleichen Netz geht das über innerhalb von Seconds. Und bei OnCloud, wenn du das extern hast, dann musst du das immer zuerst auf den Server hochladen und dann auf dem anderen Device wieder runterladen.
Das ist mir nicht bewusst, dass das Dropbox so macht.
Dropbox macht, also du kannst das an- und abstellen, aber meistens ist es per Default ist, glaub, angestellt. Und das ermöglicht dann eben, dass du eben Dropbox extrem schnell ist. Wenn du zwei Devices nebeneinander hast, im gleichen Netzwerk, dann hast du eigentlich praktisch Instant-Synchronisation. Und das geht nur, weil die im gleichen Netz untereinander synchronisieren. Und das ist eben ein Vorteil, den ich mega schätze. Also das finde ich extrem wichtig.
Das ist natürlich ausgeklügelt, ja. Das, und sonst, was man auch noch könnte brauchen, wäre, wenn man so ein bisschen mehr in dem Microsoft Outlook-Dings gefilde zuhause ist, kann man zum Beispiel Exchange brauchen. Das ist ja ein Server-Gegenstück zum Outlook. Da gibt es auch Open unter dem Stichwort Hosted Exchange gibt es da Anbieter, die dann so für ein paar Franken, meistens unter 10, also mit für einen einstelligen Betrag im Monat kannst dir da so ein...
Einfach Mail, meinst du jetzt?
Nein, es ist nicht nur Mail, es ist dann Kalender, Kontakt und Notiz. Einfach alles, was das Outlook kann, kann dann das Hosted Exchange. Und das, dort hast du einfach auch viele Clients, die das von Haus aus können. Also eben nicht nur das Outlook. Es ist kein Standard, weil es ein proprietäres Microsoft-Ding ist, aber es wird fängt von vielen Android, OS X, Windows Phone kannst und darum hast du dort auch viele mobile Geräte, die kannst anbinden und so für den Bereich Kalender, Kontakt, Mail ist das noch eine gute Lösung. Und dann könntest du zum Beispiel in Kombination, ja, ich glaube, das ist etwas, wo du drauf schwörst, das BitTorrent Sync noch brauchen.
Ja.
Willst du uns da noch etwas dazu erzählen?
Also ich meine, es ist auch so, dass ich diesen Jungs dem vertrauen muss. Es ist auch keine Open-Source-Lösung schlussendlich. Es hat noch niemand genau gesehen, wie es funktioniert. Aber der Witz daran ist eigentlich, dass du keinen Server dazwischen hast, sondern dass du eigentlich so einen
Ordner nimmst
und du sagst, das ist der will dich sharen. Dann kommst du nicht ein Secret über, sondern einen langen String. Kannst du selber generieren oder kannst einen von innen generieren lassen. Und am anderen Ort gibst du den String ein und dann synchronisiert er miteinander. That's it. Also relativ simpel auch. Und du kannst also sagen, du willst den Ordner jetzt freigeben, nur lesend für jemanden, und dann kommst du einen anderen String über, oder den willst du nur eine gewisse Zeit freigeben, dann kommst du wieder einen anderen String über, wo du dann kannst deine Leute verteilen. Also eine Anzahl von Zeichen, die du dann verteilst.
Mhm. Aber da musst du auch irgendein Gerät laufen lassen, dass du
das funktioniert da nur, wenn zuhören. Eins von denen die eins. Oder ROFS, das macht genau das Gleiche eigentlich.
Was passiert denn beim BitTorrent-Sync, wenn du irgendeine Datei löschst?
Also meinst du das konfliktmässig, oder?
Ja, oder überschreibst oder irgendwas
sie schieben, es gibt so einen versteckten Ordner, also es ist noch sehr rudimentär.
Okay.
Es gibt einen versteckten Ordner und dort schmeißt jetzt einfach die Dateien rein, die sie überschreiben.
Ah, okay. Aber du kannst sie dann holen, in dem Fall?
Ja.
Okay.
Aber es ist noch nicht so wie bei Dropbox, wo du eine History hast und siehst, viele Files, die du überschrieben hast und so, das gibt es dort noch nicht. Aber es ist noch sehr am Anfang und sie sind jetzt recht am Pushen.
Ist es
von BitTorrent.
Beta ist es jetzt?
Oder noch Alpha. Also sicher, mindestens noch Beta, ja. Und sie reden von einer neuen Version, die glaube ich Ende März, Anfang April rauskommt, wo es dann auch eine kommerzielle Variante glaub, dann noch gibt und so musst du zahlen. Sie sind, glaube ich, selber noch nicht ganz sicher. Also BitTorrent ist so die Firma, die man kennt von diesen meistens illegal genutzten
Download-Männlichen. Es gibt Leute,
extra
ihre Podcasts per BitTorrent
verbreiten. Ja, oder Betriebssystem
kannst du
auch gut via BitTorrent. Also ich benutze auch ab und zu BitTorrent und immer nur legal. Also
ich selbstverständlich so. Auch. Aber intensiv und nur legal. Genau, dass man das festgehalten hat. Dann gibt es ja noch das Walla.com, das ist ja, das stammt von, eigentlich ist so ein ETA-Spin-Off, glaube ich, vom Dominik Krollimund und dem Lucius Meisser.
Aber die sind jetzt von Lessi gekauft.
Die sind von Lessi gekauft worden, das sind die Hard- oder Festplattenhersteller, die auch so NAS machen und aber auch kleinere Festplatten, wo die, so mobile, meistens so designt von irgendeinem Designer, der dann wahnsinnig toll sein sollte, aber meinen Geschmack dann doch nicht immer so treffen.
Für alle Designer.
Aber das nur nebenbei. Und das funktioniert, das ist so ein dezentrales Netzwerk. Dort muss man, um das zu nutzen, also es ist jetzt halt auch so in das Lassi-Nassien gelismet und so, aber ich glaube, man kann es immer noch auch einfach so brauchen. Aber zum Brauchen muss man selber einen gewissen Speicherplatz fest. Also ist das nicht mehr so? Oder man kann zahlen, genau. Ja. Aber wenn man es gratis braucht, muss man selber Festplattenspeicher zur Verfügung stellen. Und das Gerät, das das zur Verfügung stellt, muss auch eine gewisse Zeit laufen. Also es muss nicht rund um die Uhr und 7 Tage in der Woche am Netz sein, aber es nur eine Stunde.
Du gewinnst halt mehr.
Genau. Es hat so einen
Multiplikator.
Und deine Daten werden dann so verhackstückt und auf verschiedene Computer verteilt, sodass du sie dann, wenn du sie brauchst, wieder kannst, zusammensetzen und beziehen. Okay. Aber sie werden eben dezentral auf verschiedenen Rechnern gespeichert. Was theoretisch sicher tönt, weil niemand auch, wenn du selber jetzt gehst schauen, was du für Daten drauf hast von anderen Voila-Benutzern, dann kannst du die nicht, sogar wenn du Verschlüsselung könntest hacken, nicht brauchen, weil es immer nur ein Bruchteil von der Datenmenge ist und so. Also kannst nichts damit anfangen. Und das tönt sicher, aber es ist auch closed source, also du weißt, es kann niemand wirklich schauen, ob da es nicht Hintertüren gibt, ob die Verschlüsselung verhebt und all so die Sachen. Also es ist immer so bei diesen Lösungen, es tönt theoretisch gut, aber ob sie die Praxis verheben, weiss man nicht. Sogar auch wenn es Open Source wäre, können wir ja alle, du, mega vielleicht noch am ehesten, aber ich könnte nicht so einen Code anschauen und sagen, der ist jetzt sicher.
Ja gut, es geht ja nicht darum, dass wir das können müssen, sondern es geht darum, dass andere, also vor allem Krypto-Experten, das können.
Ja, aber gibt es da genug Krypto-Experten, die sich Zeit nehmen und das anschauen?
Also für Lösungen, wo eine gewisse, also vor allem, wenn man sagt, man verwendet Standardlösungen, was man machen kann im Open-Source-Bereich, dann kann man schon davon ausgehen, dass die von ein paar Krypto-Experten relativ genau unter die Lupe genommen werden. Nicht, wenn irgendjemand exotisch irgendwo Software macht und sagt, ich tue die auf GitHub und stelle die Open-Source, dann natürlich nicht. Aber wenn du Komponenten hast, die so bewährte Verschlüsselungsverfahren implementieren, dann wird die sicher angeschaut von Leuten, die viel mehr verstehen von Kryptographie als du und ich. Also da bin ich. Also ich glaube, das funktioniert schon.
Mhm.
Und das ist schlau. Also das sagen wir jetzt ja gerade bei diesen Messenger, um noch ganz schnell ein Dings.
Threema und wie sie alle heissen.
Und Telegram tut sich ja raus und sagt, sie hätten einen eigenen Krypto, sie hätten sich nicht auf Standardlösungen verlassen, sondern sie hätten einen eigenen Algorithmus entworfen. Und bei mir kommen jetzt da eher die Warnlampe, also ich würde sagen, oh cool, haben sie etwas selber sich überlegt, weil andere haben Verfahren, die schon seit Jahrzehnten funktionieren und als sicher gelten, benutzen, was viel schlauer ist, als man zwei Leute, die jetzt irgendetwas Neues
etwas gebastelt haben, eher im Hinterstübli, ja. Das
also dort denke ich, genau der Open-Source-Komponente und dass eben so viele Leute drüber schauen, ist ein besserer Garant als viele wie sagt Security by Obscurity, das heisst Sachen, wo man
genau, nicht also es ist sicher, weil niemand weiss, wie es funktioniert. Genau. Und darum,
das funktioniert
womöglich
nicht.
Kein,
das kann man einfach, das weiss man
heute. Irgendeiner findet dann trotzdem die Lücke. Ja.
Und dann ist es passiert.
Die Quintessenz ist, ich glaube, ich würde sagen, einfach Cloud vernünftig nutzen und dann halt Sachen, die wirklich sicher sein müssen, verschlüsselt und eben die einfach...
Das ist die andere Variante, das haben wir gar nicht besprochen. Du könntest eigentlich auch deine Daten in der Dropbox verschlüsselt ablegen.
Das haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Also Box, Kryptor und all diese Lösungen, das ist früher vorgekommen. Ich würde auch sagen, so ein Mix aus mit dem, wo man kann, wo auch halt im schlimmsten Fall dürfte abhanden kommen. Da kann man auf die Cloud drauf und mit dem anderen verschlüsselt arbeiten oder es halt nur lokal behalten. Das kann man ja dann mit den ganz geheimen Sachen immer noch machen. Und jetzt ist bei dieser Wolke die Luft draussen, respektive wahrscheinlich müssen wir eher sagen, dass sie sich ausgeschifft hat. Wir sind auf jeden Fall am Ende von dieser Sendung. Nächste Woche stehen eure Fragen im Zentrum Kummerbox Live. Da bräuchten wir noch ein bisschen Material, Kevin und ich, wo wir dann könnt behandeln können. Digital at Stadtfilter wäre eure Adresse. Und da könnt ihr auch alles mitteilen, was ihr zu dieser Sendung oder zu anderen Sendungen zu sagen hättet. Jetzt wünschen wir euch einen schönen Feierabend, falls Abend ist, und einen schönen Mittag, falls Mittag ist, je nachdem, wann die Sendung kommt. Oder per Podcast könnte es ja sogar sein, dass ihr sie am Morgen hört.
Uiuiui. Wir wünschen den schönen.
Das, Kevin, ich finde es schön, dass du das jetzt so aufs Wesentliche reduziert hast. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner.
Ich bin der Maggie.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen. Ciao miteinander.